Ich wollte nur sagen, bei der GTP, also im Bereich der Arbeitssicherheit und Gesundheit, haben wir ein Logo, das heißt, Prävention ist eine Lösung. Das ist das, wofür wir uns einsetzen, wenn wir interne Treffen haben und wenn wir uns mit den Unternehmen treffen. Wir müssen verschiedene Faktoren berücksichtigen, verschiedene Ursachen, die zum Burnout führen. Daher, wenn wir über Prävention sprechen als eine Lösung, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man wirklich diese Burnout, diese Psychoprobleme, die man hat, also dass man praktisch als Gesamtbild sieht, also dass man praktisch einen Gesamtpräventionsplan aufstellt. Und das ist genau das, wofür wir uns einsetzen, dass man wirklich die geltende Gesetzgebung zum Schutz der Arbeitssicherheit umsetzen. Denn wenn die Gesetzgebung überhaupt implementiert bekämen, dann würden wir praktisch die linke Seite dieser Faktoren, die Sie, Dr. Bach, hier vorgestellt haben, die zum Burnout führen, eigentlich schon ausradieren, also ausschließen. Wenn wir praktisch die Arbeitssicherheitsrichtlinien und Gesetze umsetzen würden im richtigen Leben, im praktischen Leben, würden wir da schon einige Faktoren wegbekommen. Was können wir tun als Gewerkschafter? Wir müssen eine Bewusstseinmachung haben, also damit die Manager, damit die Unternehmen besser aufpassen, damit sie auch besser investieren, also mehr in die Prävention investieren, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die Unternehmen die Ausgaben für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit nicht als Kosten betrachten, sondern als Investition in die Belegschaft. Leider ist es aber so, dass die meisten Manager das nicht verstehen. Die meisten Manager, da komme ich nochmal auf Ihren Vorschlag zurück, Dr. Bach, sie bevorzugen halt, dieses Strafgeld zu zahlen, also das Bußgeld zu zahlen und das damit abzugelten. Leider Gottes gibt es so eine Regelung oder so ein Gesetz. Also die Unternehmer zahlen lieber, als dass sie die Gesetzgebung in ihren Betrieben umsetzen. Leider Gottes ist das oftmals so. Nur damit ich Ihnen, Dr. Bach, erklären kann, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Das heißt, wir müssen sensibilisieren und erst einmal die Geschäftsleiter, die Geschäftsführer, die Manager, die Personalleiter.
Ja, Sie haben recht. Trotzdem würde ich ganz gerne jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Wir sprechen über die anderen, wir sprechen über die Unternehmer, wir sprechen über die Politiker, über die Gesellschaft. Sprechen wir doch einmal über uns. Darf ich mal die Frage in die Runde stellen? Ich erwarte jetzt keine Antwort. Wie viel Zeit, Geld und Energie wenden Sie pro Woche für Ihr eigenes Gesundheitsmanagement auf? Wie oft gehen Sie pro Woche joggen? Wie oft machen Sie Entspannungsübungen, Atemtechnik, Meditationstechniken pro Woche? Wie viele rauchfreie Tage und alkoholfreie Tage pro Jahr setzen Sie ein?
Also gestern Abend bin ich joggen gegangen, aber ich glaube, das ist nur so eine Kleinigkeit, also im Gesamtbild.
Auch da haben wir ja die Erkenntnis mittlerweile, dass nicht jeder Sport für jeden Typus auch geeignet ist. Ne? Ich habe mir auch mal so einen Plan erstellt, als ich mich angefangen
habe. Da muss ich dazwischen reden. Das muss ich ganz entschieden widersprechen. Sport ist für jeden Typus geeignet.
Also die Art und Weise des Sports, das können wir uns dann darauf einigen. Wenn ich hochgradig gestresst bin und schon den ganzen Tag oder die Woche hetze und muss dann noch zum Beispiel zu meinem Jogging-Treff, dann stehe ich kurz vorm Herzinfarkt. Ja? Wenn ich aber weiß, ich kann an dem Tag einen strammen Spaziergang machen, ja? Was meinem Typus dann vielleicht viel eher entgegenkommt und ich mache dann meinen Tanzkurs am Freitag, dann habe ich den Ausdauersport implementiert und habe die frische Luft drin.
Aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, den Sie vorher gefragt haben, wie kann man andere Menschen motivieren? Und die Frage ist, wie motivieren wir uns denn selbst? Solange Sie sagen, wenn ich das jetzt auch noch machen muss, dann stehe ich kurz vorm Herzinfarkt, dann sind Sie bereits in der Demotivation. Das Ziel ist, täglich an sich zu arbeiten. Auch wenn Sie keine Zeit haben oder gerade wenn Sie keine Zeit haben. Und das ist ein hartes Programm und es ist vor allem lebenslänglich. Worauf ich hinaus wollte, ist, das beste Programm, das Ihr Unternehmen implementiert, scheitert daran, dass wir es nicht umsetzen. Und das können wir letztlich nicht an das Unternehmen oder die Politik oder die Gesellschaft delegieren. Wir sind schon auch selbst gefordert, das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Wir entdecken jeden Tag was Neues. Ich habe neue Elemente entdeckt. Ich wusste schon etwas über Burnout, über Stress, aber ich würde ganz gerne sagen, dass in Portugal unglücklicherweise die Arbeit über Burnout. Ich will nicht sagen, dass sie nicht existiert, aber sie ist nicht sehr weit. Wir haben schon ein bisschen. Die Unternehmen, mit denen sie arbeiten, mit welchem Beruf arbeiten sie? Weil ich weiß, dass diese Arbeit sehr oft und bis heute ist nur für große Unternehmen gezeigt und vor allem für die Direktoren, die personaldirekten Manager und so weiter. Aber ich wollte sagen, arbeiten sie auch mit den Arbeitern, die vor einer Maschine stehen? Und sie bedienen, warum ich das sage? Weil hier in Portugal, die Studie, die wir gemacht haben, ich will nicht darüber reden, aber diese Studie hat gezeigt, dass es einen großen Unterschied zwischen die Leitung des Unternehmens und die Arbeiter, was Stress betrifft. Es ist immer sehr wichtig, dass Forscher wie Sie den Unterschied zwischen was ist Burnout und was ist nicht Burnout. Sie haben über drei Sachen gesprochen, um zu zeigen, was ist Burnout. Aber einer der Unterschiede, die wir in Portugal sehen, ist es zum Beispiel, wenn man nicht glücklich in der Arbeit ist, wenn man keine Anerkennung bekommt, wenn die Arbeitskondition nicht vorzieht. Wenn der Arbeitnehmer mit seinem Arzt spricht, der Arzt sagt, das ist doch kein Burnout-Faktor. Nimm doch eine Tablette, irgendwas. Und dann wird es schon gehen. Und deswegen frage ich, wo ist denn dieser Unterschied? Man sagt ein Arbeitsarzt. Nein, die Arbeitskonditionen sind auch ein Faktor des Burnouts. Und nicht nur das, auch die Anerkennung. Auch wenn die Gesetze über Gesundheitsförderung nicht gemacht werden. Wenn der Chef zum Beispiel oder der Manager, der Personalmanager mich anerkennt, dass meine Arbeit gut ist oder auch nicht. Ich verstehe, dass viele Arbeitnehmer ihre eigenen Erwartungen höher sind als das Unternehmen das will. Aber wenn nicht mal ein Minimum anerkannt wird, wo ist hier die Grenze? Das Problem ist, dass der Arzt, der Arbeitsarzt, sehr, sehr oft diese Faktoren nicht als Burnout-Symptom anerkennt. Nur um zu zeigen, dass wir hier in Portugal noch einige Grenzen haben, die wir überwinden müssen.
Ich beginne mit der zweiten Frage. Zielt auf die Frage ab, was ist überhaupt Burnout und brauchen wir diesen Begriff? Es ist ein Modebegriff, der viel zu oft gebraucht wird. Er ist auch von vielen Ärzten nicht anerkannt, weil es keine offizielle Diagnose ist. Im Prinzip können Sie auch etwas anderes dafür verwenden. Sprechen Sie über Stress. Und Stress ist ein Wort, das jeder kennt. Jeder versteht auch da wieder etwas anderes darunter. Im Prinzip können Sie auch Stresspräventionsmodelle in einem Unternehmen umsetzen, ohne dass Sie das Wort Burnout verwenden. Ich gehe davon aus, dass in 10 bis 20 Jahren kein Mensch mehr von Burnout sprechen wird. Wir werden dann andere Begriffe dafür verwenden. So wie wir vor 20 Jahren noch nicht Burnout gesagt haben, aber die gleichen Probleme hatten. Wenn wir jetzt heute über Belastungen, auch psychische Belastungen am Arbeitsplatz reden, dann muss man natürlich sowohl die Arbeitsmediziner und Arbeitspsychologen entsprechend vorbereiten, aber auch natürlich die Unternehmensführung, die Führungskräfte und die Mitarbeiter. Und Sie haben recht, im Prinzip geht es darum, auch die Arbeitsmediziner und Arbeitspsychologen dementsprechend zu schulen und vorzubereiten, die ja in einer Art Zwischenposition sind. Sie sind einerseits Angestellte eines Unternehmens, müssen aber dann auch entsprechend Fragen stellen dürfen, ohne dass das letztlich auch auf ihre eigenen Kosten geht. Und damit bin ich bei der ersten Frage von Ihnen, mit wem arbeiten Sie zusammen? Ich werde üblicherweise von Arbeitsmedizinern oder Arbeitspsychologen kontaktiert, die solche Konzepte umsetzen wollen, die bereits entsprechende Schulungen durchlaufen haben und die auf der Suche sind nach Kooperationspartnern, die diese Modelle umsetzen. Mein erster Schritt ist, nachdem ich mit den Arbeitsmedizinern und Arbeitspsychologen einmal unsere Programme ausgetauscht habe, dass ich üblicherweise mit den Führungskräften in Kontakt trete und mit denen ein entsprechendes Programm erarbeite, also ihnen einen Vorschlag liefere und das vereinbare. Ich brauche einen Projektauftrag dazu und den kann ich nur von der Unternehmensleitung bekommen. Und im dritten Schritt arbeiten wir natürlich mit den Mitarbeitern durch alle Hierarchiestufen durch. Das mache ich aber üblicherweise nicht selber, dazu habe ich Gott sei Dank auch eigene Mitarbeiter. Vorträge halte ich selber beispielsweise auch vor der Belegschaft, vor den Mitarbeitern und es sind auch Fabriksarbeiter, die da zu diesen Vorträgen kommen. Und wir setzen dann zum Beispiel verschiedene Stressentspannungstechniken, Stressbewältigungstechniken auch als Workshops um. Die Teilnahme ist üblicherweise freiwillig, Sie können ja niemanden dazu verpflichten oder zwingen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir meistens meistens mit einer kleinen Gruppe beginnen. Das sind so 10 bis 20 Leute. Bei BMW zum Beispiel haben wir eine Fabrik mit mehreren 100 Mitarbeitern gehabt. Da haben wir mal 10 Mitarbeiter bei uns Entspannungstraining gelernt. Und das ist ein Schneeballprinzip. Das heißt, die 10 Mitarbeiter erzählen das dann 20 anderen Mitarbeitern. Die werden dann auch in der Kantine gefragt, du, wie ist das da, dieses Programm, was du da machst, bringt das was? Und wenn es ihnen gelingt, dass sie die motivieren können, dann sind das Multiplikatoren ihres Programmes. Und dann kommen beim nächsten Kurs die nächsten 20. Und dann sagen die ersten 10, das war jetzt gut, aber jetzt möchte ich gerne mehr haben, weil jetzt erkenne ich, dass ich zu Hause oder im Betrieb Probleme habe und ich kann damit nicht gut umgehen. Gibt es nicht noch was weiteres? Und so bauen sie letztlich Schritt für Schritt in Kooperation mit den Arbeitsmedizinern und der Unternehmensleitung entsprechende Programme auf. Natürlich arbeiten wir mit jedem einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens, der freiwillig zu uns kommt, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Es wäre schön, wenn es uns auch gelingen würde, eigene Entspannungstrainings oder soziale Kompetenzkurse mit Führungskräften zu machen, das ist mir noch nicht gelungen. Die würden es nämlich auch brauchen.
Ich habe eine Kollegin, sie arbeitet für eine Bank hier in Portugal. Sie hat dort ein Praktikum gemacht, 6 Monate lang, aber sie ist sehr gestresst, weil sie dort viele Überstunden machen musste. Also nach 6 Monaten war sie fertig mit dem Praktikum und eigentlich würde sie entweder dort übernommen werden oder sie müsste raus. Sie sollte eine Präsentation abhalten über ihre Arbeit. Nach dieser Präsentation hat man ihr gesagt, sie würde nicht übernommen werden, sondern man hat ihr ein weiteres Praktikum für weitere 6 Monate angeboten. Jetzt geht das zweite Praktikum schon zu Ende und sie ist jetzt schon total aufgeregt. Sie isoliert sich, sie will mit uns nicht reden, sie ist schlecht und sie muss jetzt praktisch eine erneute Präsentation, Abschlusspräsentation vorbereiten, damit wieder überprüft wird, ob sie übernommen wird oder nicht. Ich würde sie gerne fragen, wenn sie nicht übernommen wird von der Bank, wird sie Probleme haben? Meinen Sie, sie ist schon gestresst, sie hat schon Angstzustände, also von den Symptomen, die ich jetzt schon beschrieben habe?
Ich tue mir es schwer, jetzt eine Diagnose zu stellen, weil ich ja aus Ihrer Erzählung heraus das nicht gut einschätzen kann. Eine Ferndiagnose möchte ich jetzt nicht stellen. Aber vielleicht nochmal zu dem, was Sie erwähnt haben. Es hört sich so an, dass offensichtlich unklar ist, was muss diese Kollegin leisten, damit sie erfolgreich sein kann. Wenn Sie sich erinnern, ich habe das auch als Systemfaktor gebracht, als Risikokonstellation. Wenn ein Unternehmen Aufgaben stellt, aber keine klaren Kriterien definiert, was musst du tun, damit diese Aufgabe erfolgreich umgesetzt wird, dann ist das ein Risikofaktor, weil das letztlich Kontrollverlust bedeutet. Ich streng mich an, ich bemühe mich, aber ich weiß nie, ist es das, was man von mir erwartet oder ist es das nicht? Noch dazu, wenn die schon einmal Misserfolg erlebt hat, dann ist sie natürlich besonders gestresst. Soweit der Systemfaktor. Auf der individuellen Ebene würde ich aber dieser Kollegin empfehlen, dass sie auf jeden Fall entsprechende Stressbewältigungsressourcen verbessert. Weil es kann ja natürlich passieren, auch wenn sie vorher weiß, was sie zu tun hat, dass sie trotzdem nicht erfolgreich ist. Ich nenne das immer die Kunst des Scheiterns. Die meisten Menschen, die ein Burnout entwickeln, sind nie gescheitert. Die haben panische Angst davor, etwas schlecht zu machen, aber haben keine Erfahrungen, wie das ist, wenn man etwas nicht so gut macht. Also jemand, der permanent Misserfolgserfahrungen hat, entwickelt üblicherweise kein Burnout. Er entwickelt was anderes, ja, aber kein Burnout. Also so gesehen ist diese Kollegin von Ihnen dann Burnout gefährdet, wenn sie keine persönlichen Ressourcen aufgebaut hat, wie sie zum Beispiel mit Misserfolgen besser umgehen kann oder wie sie sich zum Beispiel Erfolgsgefühle auf anderen Ebenen auch organisieren kann, zum Beispiel über Freundeskreis, über Hobbys, über Ausgleichsmöglichkeiten. Es hört sich so an, dass die da was tun sollte. Wenn Sie sagen, dass die jetzt schon so gestresst ist und jetzt macht sie genau das Verkehrte, indem sie sich zurückzieht, indem sie sich nicht mit ihren Freunden trifft, indem sie nur mehr für die Arbeit denkt, indem sie sich sozusagen da auch dieser eine Bereich, der Lebensbereich überwichtig oder übergroß für sie wird. Das ist ein Risiko.